Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Anbetungsgottesdienst. Wir haben Nee, wir haben nicht mehr Bänke heute Abend als Leute. Sieht nur so aus. Aber schön, dass einige von euch noch weiter nach vorn gerückt sind. Aus irgendeinem Grunde sind uns einige heute im Adventstrubel oder Feiertagsvorbereitungsstress oder Familientreffen oder was auch immer verloren gegangen. Das kann passieren. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr da seid und dass wir miteinander uns einstimmen können. Einstimmen auf eine Ankunft, wenn Jesus zu uns kommen will, und auch einstimmen auf das, was wir mit uns herumtragen. Der Timon hat, als ich ihn gefragt habe, worüber predigst du denn heute, hat er gesagt, über die Not. Und dann habe ich nachgefragt, wie über die Not, und dann sagte er, wohin mit der Not? Und Not ist manchmal mehr da, als man glaubt. Nicht jede Not wird immer sofort erkannt. Die ein oder andere Not ist offensichtlich, wenn es einem materiell schlecht gehen sollte, wenn man etwa krank ist, wenn man einen Menschen verloren hat, ganz klar. Und andere Nöte sind eher tief drin. Ganz schwierig ist, wenn alle Nöte so gewissermaßen zusammenkommen. Ich bin ganz gespannt, was er uns auf die Frage, wohin mit der Not, als Antwort mit auf den Weg geben will. Ich gebe euch mal eine kleine Beobachtung mit, die mich im Moment beschäftigt durch Umgang mit der Not. Einige wissen es, dass wir momentan viel mit Flüchtlingen zu tun haben und sind ganz froh, hatten letzten Sonntag dafür gebetet, dass jemand nicht am Donnerstag nach Albanien abgeschoben wird. Das ist auch nicht geschehen. Der Eilantrag hat funktioniert. Haben sogar dafür gesorgt, dass der junge Bruder jetzt endlich auch einen Asylantrag gestellt hat. Der war nämlich eigentlich seit anderthalb Jahren illegal in Deutschland, besuchte aber das Stenner-Gymnasium. Es gibt manchmal wirklich ganz ungewöhnliche Dinge im Leben. Und dann bin ich auf dieses Wort gestoßen, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Engel passt ja gut für die Advents- und Weihnachtszeit. Ich habe früher immer bei diesem Wort gedacht, na ja, wenn du mal einen Engel aufnimmst, dann bedeutet das, da hast du jemanden aufgenommen, da hast du gar nicht gemerkt, dass es ein Engel ist, aber dann hat der anschließend irgendwas ganz Besonderes für dich getan. Und dann weißt du, dass das ein Engel ist. Als ich dieses Wort so dieses Mal aufgenommen habe und es in Verbindung gesetzt habe mit den Menschen, mit denen ich gerade was durchgemacht habe und erlebt habe, auch die Freude und die Erleichterung, da habe ich gespürt, nein, es muss gar nicht so sein, dass dieser Mensch jetzt irgendwas ganz Besonderes für dich tut und dadurch ein Engel wird, sondern du hast erlebt, wie dieser Mensch die Not bewältigt. Du hast dich an seine Seite oder an die Seite dieser Menschen stellen können und ihr wart eine Gemeinschaft und es hat euch dieser Geist Gottes, der euch verbindet, gestärkt. Und ich denke, das ist das große Geheimnis der Engel, dass sie weniger durch Flügel und Gewänder auffallen, als dass sie die Kraftboten Gottes sind, dass sie die Kraft Gottes für uns sichtbar werden lassen in unserem Miteinander. Und so wünsche ich uns allen heute Abend, dass wir eine solche Engelserfahrung machen in der Weise, dass die Kraft Gottes durch uns und zu uns fließt, damit die Nöte, die wir schon haben und die Nöte, die andere haben, wo sie uns brauchen, von dieser Kraft Gottes neu beseelt und verändert werden. Lasst uns noch beten. Gott, du bist groß und wir erwarten viel von dir. Wir bringen dir die Nöte, die wir haben und die sind vielleicht viel größer als unsere Nachbarn wissen und denken. Wir bringen sie mit und legen sie vor dir ab und erwarten, dass du einen Weg weißt, wohin wir mit dieser Not gehen und wo wir sie auch lassen können. Und was uns Neues zufließt an Kraft und Liebe und Stärke von dir. Sei unter uns heute Abend mit deinem guten Geist. Lass uns deine Ankunft erwarten, jetzt und immer wieder neu, weil du der Kommende, der Liebende, der bei uns bleibende Gott bist. Dir sei Lob, Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns einander teilhaben an dem, was wir gesehen und gehört haben. Wenn ihr einen Eindruck hattet, ein inneres Bild, ein Wort von Gott, ein Gedanken, der vielleicht nicht nur für euch bestimmt war, sondern auch für andere, dann seid ihr herzlich eingeladen, jetzt zu kommen und das mit uns zu teilen. Ich erzähle euch ein Bild, das ich heute Abend gesehen habe, in diesem Gottesdienst. Habe ich erst ein bisschen verwirrt. Es waren Autoreifen, mehrere nebeneinander. Und das zweite Bild, da waren die Reifen weg, aber da gab es noch eine Profilspur auf dem Asphalt. Also diesen Abrieb, den die Reifen so zurücklassen. Tauchte so die Frage auf, Frage an mich, vielleicht auch Frage an euch. Welche Spuren lässt du zurück? Welche Spuren lässt du zurück? Und das Letzte kam jetzt eigentlich noch bei dem Schlusslied. Damit so Spuren sind, braucht es ja immer so einen Wechsel von Feuchtigkeit und Trockenen. War auch da so, da gab es noch so eine kleine Pfütze. Und beim Blick in diese Pfütze sah ich mein eigenes Gesicht. Dachte, da hat auch jemand bei mir Spuren hinterlassen. Vielleicht würdet ihr auch euer Gesicht sehen, wenn ihr in diese Pfütze schaut. Und die Spuren, die Gott bei euch hinterlassen hat. Aber die Frage bleibt, welche Spuren wir hinterlassen.
Gerne. Als wir das Lied gesungen haben, Hosanna, Hosanna, das heißt ja, oh Herr, hilf doch, oh Herr, hilf doch. Dann begann ich plötzlich, muss mich konzentrieren. Ja, wie soll ich sagen, hörte ich die Stimme oder ich sah es, ich kann es nicht genau sagen. 2015, immer wieder 2015. Und dann hörte ich ganz klar und deutlich, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt, es beginnt. Es beginnt, was prophezeit wurde oder was gesagt wurde. Die Zeit ist erfüllt, es wird beginnen. Und dann immer wieder dieses Hosanna, Hosanna. Und der Eindruck war so, dass das Volk Gottes ganz neu lernen wird, dieses Wort zu singen und zu beten. Aus einer ganz anderen Tiefe heraus, nicht mehr vom Kopf, sondern vom Herzen.
Dankeschön. Es ist zumindest nicht mehr weit bis 2015. Das könnte man auf jeden Fall sagen. Soll ich mal runter? Ich kann auch zu euch kommen, das ist kein Problem. Dafür haben wir ja ein Funkmikro.
Aha, Michael. Ja, ich hatte heute Physiotherapie bei mir. Und da sagte meine Physiotherapeutin zu mir, du hinterlässt ganz viel in deinem Leben, nämlich dass ich habe dich immer bewundert, wie du trotzdem den Schwierigkeiten, die du hattest, dass du den Frieden und die Hoffnung auf Gott bewahrt hast. Und das ist das, was ich sagen wollte. Ja.
Vielen Dank, Michael. Rebecca. Rebecca zuerst, aber es macht nichts. Komm ruhig schon nach vorne, Christoph. Wir bringen das alles hier unter.
Ja, ich habe das Wort gehabt, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr nicht abbrechen. Und ich habe es nochmal, also ich weiß nicht genau, ob es für eine einzelne Person ist oder vielleicht auch für die Gemeinde, aber ich hatte es voll auf dem Herzen, dass Gott nochmal sagt, das ist wirklich wahr. Und dass er uns nochmal einlädt, auch neu um seinen Heiligen Geist zu beten und dass er uns erfüllen will und dass er uns auch wieder entflammen will und dass wir da wirklich drauf vertrauen dürfen und darum beten dürfen.
Danke.
Ja, ich bin nicht so geübt in geistlichen Eindrücken, aber ich habe vorhin bei einem Lied, da kam diese Zeile mit der Erweckung vor, das ist eigentlich mehrmals gesungen worden. Und da kam so bei mir der Gedanke, dass hier aus der Gemeinde verschiedene Leute weggegangen sind und dann auch an den Stellen, wo sie hingegangen sind, ihren Dienst tun, Segen verbreiten. Ich musste an Volker Horst denken, der nicht weit weg ist, in Lössl. Dann an Christian Weber, der nach Balve gegangen ist. Und Udo jetzt an die Spitze von Nordrhein-Westfalen und so manch anderer Mitarbeiter auch, der einfach weggezogen ist. Und das ist mir so im Zusammenhang mit dieser Zeile Erweckung immer wieder jetzt durch den Kopf gegangen und dass sich was ausbreitet. Und in dem Lied war ja auch die Rede, dass wir darum flehen sollen, um Erweckung. Und das, glaube ich, empfinde ich so, ist aus dem Blick geraten. Und aber wenn man diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, so sieht, dann kann Erweckung geschehen und wir müssen, dürfen darum beten, darum flehen. Das ist so mein Eindruck.
Danke. Hat jemand noch was, was er noch nicht gesagt hat, aber eigentlich gerne sagen? Ah ja, Wolfgang sagt, auch wenn du schon was gesagt hast, schreib es auf. Spätestens nachher und in das Körbchen. Das kann man nicht so schnell mitschreiben, in das Körbchen werfen, bitte aufschreiben, dass wir auf diese Weise, diese geistlichen Worte schauen wir uns später nochmal an, nehmen die ins Gebet. Und das ist wichtig, dass sie nicht verhallen.
Ich dachte gerade irgendwie, ich glaube, ich sag das mal, weil ich mich gerade so gefreut habe bei dem Bild, wo diese Frau war und die das Herz so in den Himmel hält, also zu Gott hin, die gekniet hat und ihr Herz in den Himmel gehalten hat. Und da kann ich nur sagen, also ich glaube, das ist einfach nur eine Ermutigung, die ich irgendwie weitergeben möchte, weil ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, das mache ich seit Jahren und habe das immer wieder gemacht, mein Herz sozusagen Gott geschenkt und in die Höhe gehalten, in seine Richtung. Und ich bin so glücklich mit Gott seit Jahren und ich werde eigentlich immer glücklicher mit ihm. Und ich finde den da einfach so, es ist einfach so schön, das eigene Herz Gott hinzuhalten. Und egal wie es aussieht, habe ich ja, also wie du vorhin gesagt hast, ne, ob schmutzig, dreckig, mit Löchern oder auch nicht, aber es ist einfach das Schönste, was man machen kann, finde ich.
Jetzt musst du noch eine Frage nicht beantworten. Was macht er denn mit deinem Herzen, wenn du es ihm hinhältst? Du sagst, es sei so schön, ihm das hinzuhalten. Was macht er mit deinem Herzen?
So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Wer das wissen will.
Ganz kleiner Anfang. Ich finde, die Frage ist bei mir jetzt so richtig gewachsen. Was macht er dann bei dir, wenn du ihm das Herz hinhältst?
Ja, also ist mir jetzt zu konkret. Also eine konkrete Antwort gibt es darauf nicht. Also er erfüllt mein Herz vor allem mit Liebe. Er schenkt mir gesunde Beziehungen. Er lässt mich über mich hinauswachsen, was ich überhaupt nie für möglich gehalten hätte. Er führt mich Wege, die ich auch nicht für möglich gehalten hätte. Er schenkt mir auch immer einen Rückblick darauf. So manchmal lebe ich halt einfach irgendwie und dann schenkt er mir irgendwann so Momente, wo er mir einen Rückblick schenkt, wo ich sehen kann, was Gott aus meinem Leben bis jetzt auf einmal gemacht hat. Womit ich nicht gerechnet hätte. Und das erfüllt mich wieder mit total viel Liebe und Dankbarkeit und ich bin happy mit Gott.
Und das wäre schade, wenn du das nicht gesagt hättest. Ne? Alles klar.
Wolfgang. Ja, wie das Bild mit dem Herzen da hochgehalten wurde, da musste ich einfach nach vorne kommen. Denn ich weiß, was der Herr mit dem Herzen gemacht hat, dass ich ihm hinhalten musste. Ich habe seit ungefähr einem halben Jahr Herzrhythmusstörungen gehabt Und auf der Herbsttagung der GGE hat der Johannes ein selbstgedichtetes Lied vorgetragen in Siegen im Haus Siegerland. Und in einer Strophe kommt es vor, dass er gesagt hat, oder in dem Lied heißt es dann, ich kenne dein Herz und ich weiß, wie es tickt. Und das hat mich umgehauen. Vorige Woche Freitag habe ich einen Herzschrittmacher bekommen und bin seit einer Woche Schrittmacherträger und es geht mir wunderbar. Ich habe keinerlei Beschwerden und zum Lob Gottes wollte ich das dann weiter sagen.
Wir freuen uns mit dir, Wolfgang. Ich gucke mal, ob noch einer was sagen will. Wenn wir so weitermachen, kommst du nicht mehr zum Predigen. Aber es wäre ja auch okay. Kann alles passieren. Kann alles passieren, genau. Ja. Lasst uns das, was wir gehört haben, noch mal ins Gebet mit hineinnehmen. Guter Gott, wir dürfen Spuren hinterlassen, weil du in unserem Leben deine Spuren hinterlässt. Und wir haben die bewegenden Worte von Michael gehört, wie das auch dann auf andere wirken kann, wenn man scheinbar gar nicht mehr zu so vielen Dingen, jedenfalls gemessen am früheren Leben, in der Lage ist. Wir haben gehört, deine Zusage, die wir mitnehmen dürfen, dass du das geknickte Rohr und den nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen wirst. Dass wir kommen dürfen und unser zerbrochenes Herz dir hinhalten dürfen und darauf vertrauen dürfen, dass es heil wird. Wir haben von Miriam gehört, was du dann alles tust. Und das war ein Teil ihrer Geschichte. Und wir könnten unsere Geschichten da noch anfügen. So wie das Herz, von dem du weißt, wie es tickt, wieder ins richtige Lot gebracht wird. Dass es in rechter Weise schlagen kann. Und dass es wirklich von dir her bewegt und geführt wird. Wir nehmen all diese Zusagen und Ermutigungen und Herausforderungen, die du uns schenkst, an. Wir wissen, dass du in unserem Leben gewirkt hast und wirkst und dass du durch uns hindurch Großes tun willst. Du traust uns viel zu, weil du in uns selber wirksam wirst. Und umso mehr wir auf dich schauen, wandelt sich auch der Blick auf unsere eigene Not. Amen. Ja, der kurze oder mal sehen wie lange Abkündigungsblock. Wer hat alle Zettel, mit denen er irgendwas Wichtiges mit auf den Weg bringen kann? Ich weiß, dass der Timon jetzt mindestens das Wort Gala sagen wird. Deswegen darfst du schon mal nach vorne kommen und sagen, was die Gala ist und warum sie am 15. Dezember ist.
Genau, es ist schon ein guter Brauch, dass wir am Ende des Jahres ein Fest feiern im Parktheater vom Checkpoint und Projektergebnisse präsentieren. Dieses Jahr ist es am 15.12. Herzliche Einladung dazu. Ich hoffe, da hinten liegen noch Flyer. Ansonsten sprecht mich nach dem Gottesdienst an. 15.12, 18 Uhr, Eintritt ist frei und man kann einfach in gut anderthalb Stunden eine wunderbare Atmosphäre sehen, was so auch hier vor der Tür passiert ist.
Ich mache mal mit etwas Weihnachtlichem weiter. Es wird am Heiligabend für Menschen, die sonst allein wären und an diesem Abend nicht gerne allein sein möchten, ein Angebot geben. Das hatten wir letztes Jahr vom Lichtblick und waren auch nochmal unterstützt von der Diana und dem Daniel aus der FEG. Da hat sich noch ein Stückchen ökumenisch geweitet. Der katholische Vikar von Aloysius ist dazugekommen und das Team wird jetzt ein ganz richtig schönes ökumenisches, weihnachtliches, gemeinschaftliches Zusammensein zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr am Heiligabend im Lutherhaus anbieten. Wenn man daran Interesse hat, wäre es schön, wenn man sich anmeldet, entweder beim Mittagstisch oder im Lichtblick.
Hast du noch was? Ja, wenn du so fragst. Ich war vor einem Monat in Berlin bei einem Netzwerktreffen und einiges von dem, was gleich in der Predigt vorkommt, ist davon inspiriert. Es ist ein Netzwerk von Einrichtungen, die aus dem Glauben heraus sich für die soziale Not, für notleidende Menschen engagieren und verschiedenste Arten. Wir waren bei der Arche, bei Ben Siegelko. Und ich möchte ein bisschen vorausschauen und jetzt schon einladen für den November 2015. Denn dann wird dieses Netzwerktreffen hier sein, in Iserlohn. Ich freue mich sehr darauf, den Anbetungsgottesdienst Anfang November für Thorsten Hebel dann predigen. Und den Tag danach gibt es einen Impulstag, an dem alle teilnehmen können. Das schon mal zum Vorfreuen.
2015. Da haben wir ja gehört, 2015 wird sich was erfüllen. Wir wissen noch nicht, was alles, aber wir dürfen gespannt sein, weil unser Gott groß ist. Und es ist gut, diese Verheißung gehört zu haben. Trost ist das Stichwort am Sonntag im Gottesdienst in der Bauernkirche um 10.30 Uhr, wo unsere Superintendentin predigen wird über dieses Wort. Wenn ihr also spürt, noch ein Stück Trost für euch zu brauchen, über den Gottesdienst heute Abend hinaus, seid ihr dahin herzlich eingeladen. Und ein bisschen Trost spendet sicherlich auch Weihnachten im Schuhkarton. Das waren 146,90 Euro im letzten Anbetungsgottesdienst, die zu diesem Zweck dienen wollen. Heute, ich hatte das kurz angedeutet, würde ich gerne um eure Unterstützung bitten. Wir haben, wie gesagt, für den Muharrem erreicht mit dem Eilantrag, dass er nicht Donnerstag abgeschoben worden ist. Aber der Anwalt kostet auch Geld. Und er hatte das Geld einem Anwalt gegeben, der vorher nichts für ihn gemacht hat. Deswegen war da kein Geld mehr da. Das sind so 600 Euro und die müsst ihr jetzt nicht unbedingt ganz zusammenlegen, zumal es letztes Mal nur 146 waren, aber man weiß ja nie, was geschieht. Kurzum, wir haben erstmal gesagt, Anwalt macht das und wo das Geld herkommt, haben gesagt, willst du schon zeigen. In diesem Sinne, wenn ihr was dafür zusammenlegen wollt, dann danken wir euch. Infos haben wir nicht mehr, dann haben wir nur noch zwei Dinge. Das erste, bevor ich für dich bete, will ich sagen, dass du wirklich gute Beziehungen hast. Also ich meine jetzt nicht nur zu Jesus, das auch, aber ich meine, du hast auch wirklich gute Beziehungen zu Dana. Mir gelingt das wahrscheinlich nicht so leicht, die dazu zu kriegen, hier einen Tanz vorzuführen. Du hast es mal wieder geschafft und das wird nach dem Gebet vor deiner Predigt zu sein.
Ich sag zwei Sätze.
Du sagst dann noch zwei Sätze, okay. Guter Gott, wir danken dir dafür, dass du uns ermutigst. Dass du uns sagst, ich zeige euch doch, dass ich bei euch bin und euch stark mache und euch nicht ins Leere fallen lasse und eure Not mir nicht egal ist. Sei jetzt bei Timon, dass er uns diese deine liebende, wohltuende, befreiende, herausfordernde und auf den Weg bringende Nachricht so mitteilen kann, dass wir sie mit dem Herzen verstehen und aufnehmen können. Gib ihm seinen guten Geist und sprich du durch ihn. Amen.
Meine Güte, das war ja eben, wie du schon gesagt hast, das war ja schon Predigt. Das war ja schon geteilter Glaube, geteiltes Wort Gottes. Es ist eine schöne Anbetungszeit, es ist eine reiche Anbetungszeit und vor allem reich auch durch die Geschichten, die ihr geteilt habt. Danke dafür. Und so ein bisschen sträubt sich in mir jetzt schon, dass ich jetzt denke, Mensch, diesem Gefühl und dieser Dankbarkeit Gottes können wir jetzt eigentlich auch rübergehen ins Jugendcafé und da weiter feiern, uns an Gott freuen. Und doch möchte ich euch mitnehmen und noch einmal eintauchen in die Not um uns herum, so wie Jesus das getan hat, als er Weihnachten vor 2000 Jahren auf die Erde kam, als noch keiner wusste, dass das Weihnachten ist. Und ja, euch doch noch einmal mitnehmen. Und ich brauche es erstmal, wie du schon gesagt hast, anderes gar nicht in Worten tun. Das Thema, wohin mit der Not, das beginnt mit einem Tanz. Thank you. Katharina ist 17. Sie ist Prostituierte und steht im Rotlichtviertel. Sie wurde verkauft von ihren eigenen Eltern. Mit 14. Aufgewachsen war sie in Polen. Ob die Eltern es wirklich geglaubt haben, was die Männer ihnen erzählt haben, dass es gute Berufe, Ausbildungsberufe im Hotelgewerbe gäbe, die sogar Prämien bezahlen? Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Vielleicht wollten sie es glauben. Vielleicht wollten sie nur eine Sorge weniger haben. Schon auf dem Weg nach Deutschland wurde sie vergewaltigt, gefügig gemacht, gebrochen. Die Jahre danach sind nicht zu erzählen und nicht in Worte zu fassen. Irgendwann funktionierte sie nur noch als Maschine, kalt und leblos. Die Drogen, die ihr ein gutes Gefühl versprechen, die nimmt sie nicht, noch nicht. Wohin mit der Not? Wohin mit der Not, von der wir immer wieder hören, die wir immer wieder sehen, die wir immer wieder spüren? Wie sollen wir das nur ertragen? Wie sollen wir das nur tragen? Das, was wir gesehen haben, geht unter die Haut. Das, was wir immer wieder hören, wenn wir es denn hören, geht unter die Haut. Und übrig bleibt ein Gefühl zwischen Machtlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Vielleicht nur die Alternative zwischen einem schlechten Gewissen oder dem Abstumpfen oder dem Einsatz, dem rastlosen Einsatz, der uns am Ende unsere eigene Kraft kostet. Wohin mit dieser Not? Wo ist Gott hier? Und was will er von uns? Hört die Worte des Evangeliums aus Markus 2. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nicht gesehen. Dieser Bericht aus dem Evangelium beginnt mit einer guten Nachricht. Zwei guten Nachrichten genau genommen. Er ist da. Gott ist da, Jesus ist da, in unserer Stadt, hier mittendrin. Und er ist da, um zu heilen. In der Parallelerzählung bei Lukas 5 steht der Satz: Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Er kann heilen, die Herzen, die ihm hingehalten werden. Und er ist da, um genau das zu tun. Und das spricht sich herum. Und die Menschen kommen mit ihren Herzen. Und sie kommen, um sie hinzuhalten. Und sie kommen, um zu hören. Und sie kommen auch, weil sie neugierig sind, vielleicht, weil sie einfach sehen wollen, was das für einer ist. Und sie kommen auch, weil sie kritisch sind und denken, den werden wir schon überführen. Aber sie kommen, sie strömen herbei in ihrer großen und kleinen Not, mit ihrer großen und kleinen Hoffnung oder einfach nur mit ihrem Ärger und mit ihrer Abwehr. Jesus ist da und das zieht auch vier Menschen in ihren Bann. Von ihrer persönlichen Not wissen wir nichts. Na, vielleicht doch. Denn diese vier Menschen haben die Not ihres Freundes auf dem Herzen. Das ist das, was sie mitbringen. Das ist das, was sie antreibt. Ihr Freund ist gelähmt. In der Lutherbibel steht gichtbrüchig in der Überschrift. Ansonsten wissen wir nicht viel. Er ist gelähmt, aber die vier Freunde tragen ihn herbei. Und seine Not ist ihre Not. Sie schleppen seine Not mit sich und seine Not treibt sie sogar an. Es ist ihre Leidenschaft. Diese Not muss zu Jesus. Diese Not muss zu Jesus. Kommt, sagen sie vielleicht zueinander, kommt. Wir bringen die Not und Jesus zusammen. Und gibt es eine schönere Aufgabe, einen schöneren Auftrag für uns Christen oder für uns als Kirche hier mitten in der Stadt oder für, egal wo die Kirche und die Gemeinde steht, mitten zwischen den Menschen, der Auftrag, die Not und Jesus zusammenzubringen. Wenn wir das tun, wird Jesus doch sicher etwas tun. Das ist ihr fester Glaube und das ist ihre Leidenschaft und das ist ihr Antrieb. Doch dann kommen sie zu dem Haus. Wir wissen nicht, wie viele Hindernisse sie bis dahin überwunden haben, ob sie die Trage schon hatten, ob sie die bauen mussten, ob wie weit der Weg war, wie weit sie geschleppt haben, wie heiß das Wetter war, was ihnen alles im Weg stand, ob sie den Ort gleich gefunden haben. Wir wissen nichts davon. Vielleicht war es auch nicht weit, aber sie kamen zu dem Haus und offensichtlich geht es dann nicht mehr weiter. Das Haus ist voll. Die Menschen stehen sogar auch schon auf der Straße. Es gibt kein Durchkommen für einen Gelähmten. Es führt kein Weg zu Jesus. Und das ist der Punkt, an dem sie hätten sagen können: Okay, wir resignieren. Es geht nicht mehr weiter. Der Weg ist versperrt. Sie hätten sagen können: Okay, wir bleiben hier. Vielleicht kommt ja Jesus später heraus und sieht uns. Wisst ihr, woran ich denke, wenn ich das Wort resignieren sehe oder lese. Ich weiß nicht warum, aber ich denke an diese Karte von Asterix und Obelix. Und man sieht, das Römische Reich ist überall, aber da gibt's dieses kleine gallische Dorf. Und die Römer kommen nicht weiter. Und dieses gallische Dorf resigniert nicht. Sie haben einen Zaubertrank. Gut, den haben wir vielleicht auch, oder? Sie haben den Zaubertrank und resignieren heißt zurückzeichnen, wie die Unterschrift unter einem Vertrag zurücknehmen, schon gewonnenes Land zurückgeben, wieder etwas rückgängig machen. Und das tut dieses gallische Dorf nicht und das tun die Freunde nicht und das sollten wir doch auch nicht tun. Egal wie die Enttäuschung ist und die Hindernisse, die Freunde sind nicht bereit, das schon gewonnene Land zurückzugeben. Sie sind nicht bereit, zurückzuziehen. Sie sind nicht bereit, der Not wieder einfach den Spielraum zu lassen. Aber sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, denn sie bleiben nicht nur da und warten darauf, dass Jesus vielleicht herauskommt. Sie gehen sogar noch weiter. Jetzt ist die Zeit der Gnade, es muss doch weitergehen. Jetzt ist der Tag des Heils. Hosanna, Herr, erbarme dich. Und auch wenn wir das Christkind, den Messias, noch nicht sehen, so glauben wir doch, dass er ankommt. Vielleicht 2015, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Vielleicht ist er auch schon da. Ganz gewiss ist er auch schon da. Wir sind doch im Advent. Und jetzt ist die Stunde. Jetzt muss etwas geschehen. Jesus ist in der Stadt und wir sind so nah. Und die vier Freunde gehen den Schritt weiter. Und ich weiß nicht, darf ich das in der Kirche predigen? Sie werden illegal. Sie steigen dem Hausbesitzer, dem guten Menschen, der Jesus ein Dach über dem Kopf gegeben hat, sie steigen ihm aufs Dach. Und sie zerstören sein Eigentum. Sie decken das Dach ab. Sie werden illegal, weil ihnen ihr Freund nicht egal ist. Sie gehen diesen Schritt weiter und als ich mir das vor Augen geführt habe, habe ich gedacht, wie viel Gutes hat begonnen mit einem illegalen Schritt. Eine Rosa Parks, die nicht aufgestanden ist, obwohl sie schwarz war und ein Weißer ihren Platz haben wollte. Demonstrationen, die montags in Leipzig in Kirchen begannen, obwohl sie nie genehmigt waren. Ich könnte sie aufzählen, die lange Liste der bekannten und weniger bekannten Widerstandskämpfer. Auch der Menschen, die nach Gesetz zum Tode verurteilt wurden, aber doch über das Gesetz gesiegt haben, weil ihr Erbe weiterlebt und weil sie die Umstände verändert haben. Und die Frage ist doch, was wären wir bereit zu tun? Was wären wir bereit zu geben und einzusetzen? Und wir leben in Verhältnissen, wo das alles gar nicht nötig ist, wo wir so viel Freiheit haben und so viel möglich ist, so viel Wohlstand haben und so viele Möglichkeiten haben, ganz legal etwas zu tun. Aber doch ist doch die Angst vor dem Konflikt und die Angst vor Hohn und Spott oder die Angst vor der Verachtung oder die Angst davor, dass wir unser Gewonnenes vielleicht teilen müssen, oft zu groß. Und ich sage das auch, weil ich Menschen hier in meinem Bekanntenkreis, in dieser Gemeinde um mich herum sehe, die unglaublich viel tun, weil sie die Not geteilt haben, die in unserer Stadt ist und bei den Menschen ist um uns herum, die sogar bereit waren, all diese Geschichten und die von Katharina, die ich erzählt habe, die ist nicht hier passiert, aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt ja von dem, das wissen wir, von dem, was diese Menschen, die hier als Flüchtlinge hinkommen oder die hier auf unseren Straßen leben, alles schon erlebt haben. Und sich dem allein zu stellen, das kostet so viel. Und ist sicherlich eine Last, die schwer zu tragen ist, die drückt. Und die Frage ist doch, wer hilft? Wer hilft, diese Not zu Jesus zu bringen? Und wer hilft ihnen dabei? Wer steht daneben? Und wer stützt sie? Und oft ist es ja nicht viel. Und ich frage mich, wie war das eigentlich damals, als sie die Trage hochgebracht haben aufs Dach, gab es da Leute, die vielleicht anerkennend genickt haben, die geholfen haben, die Trage anzuheben, die einen Hinweis gegeben haben, an welcher Stelle das Dach gut aufzudecken ist? Oder gab es eher Leute, die im Weg standen und den Kopf geschüttelt haben? Aber doch, eine Last ist immer eine, die wir gemeinsam tragen sollen. Und wie auch immer, ob ihnen geholfen wurde, ob ihnen sie unterstützt wurden, die vier Freunde bringen es zustande. Und ich stelle mir vor, nein, ganz sicher, denn das steht auch so geschrieben, es gibt einen Blick zwischen Jesus und diesen Freunden auf dem Dach. Und die Trage geht herunter und es muss einen Blick geben, denn es steht da, Jesus sieht ihren Glauben. Und ich frage mich, was lag wohl in diesem Blick? Könnt ihr euch das vorstellen oder seht ihr diesen Blick von Jesus? Seht ihr die Augen? Was lag wohl da drin? Kennt ihr das? War es vielleicht Überraschung? Freude? Zuspruch? Dankbarkeit? Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr in einer eurer Sternstunden etwas getan habt, wo ihr wusstet, das war nach Gottes Herzen? Das war nach Jesu Herz. Und ich glaube, genau das war in diesem Blick. Ihr habt es gut gemacht. Danke. Im Text steht, wie gesagt, als er ihren Glauben sah. Und das ist so entscheidend in dieser Geschichte, denn ihr Glaube reicht. Der Glaube dieser Freunde reicht. Es geht nicht um den Gelähmten. Wir wissen nichts von ihm. Wir wissen nicht, ob er sich am liebsten gewehrt hätte, nur nicht weglaufen konnte. Wir wissen nicht, ob er einen Funken Glauben, eine Funken Hoffnung hatte oder ob er nur gedacht hat, macht doch, was ihr wollt. Der Glaube der Freunde reicht. Der Fürglaube ist so unglaublich wichtig. Wir sprechen oft in Gottesdiensten auch von Fürbitte. Und ich sage euch, Fürbitte ist mächtig, wenn da auch ein Stückchen Fürglaube drin steckt. Der Fürglaube lässt dieses Wunder geschehen, der Glaube der Freunde für den Gelähmten. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle ihr seid gerade, ob ihr vor Glaube strotzt und sagt, ja, ich kann auch für jemand anders mitglauben, oder ob ihr selbst jemanden braucht, der für euch glaubt. Dann wisst und dann lasst es euch gesagt sein, sucht euch Menschen, die für euch mitglauben. Und das Wunder kann geschehen. Wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ich kann das alles gerade nicht glauben, dann lasst für euch glauben. Sucht euch Freunde. 1, 2, 3, 4. Einer reicht. 4 ist super. Und dann ist der Job der Freunde getan. Sie tun das Wunder nicht. Ihr Teil ist vorbei. Sie haben die Spur gelegt. Jetzt übernimmt Jesus. Und dann geschieht das Wunder. Und dieses Wunder ist noch viel größer als das, was sich die Freunde erdacht hatten. Es ist noch viel größer als das, was sie im Sinn hatten, denn Schuld wird vergeben. Und Jesu Vollmacht wird offenbar. Und die Heilung geschieht. Was sollte Gott anderes, was sollte Gott Kleineres im Sinn haben? Aber dieser Punkt ist so unendlich wichtig, dass wir wissen, gerade wenn wir uns für Menschen in Not einsetzen, es gibt den Punkt bei unserem Einsatz, an dem unser Job zu Ende ist, an dem alles getan ist, in dem wir es einfach an Jesus abgeben können, an dem wir es Jesus sogar ganz überlassen müssen, wo wir nichts mehr tun können und vielleicht auch nichts mehr oder sicher auch nichts mehr tun sollen, als zu beten und zu glauben. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob der Gelähmte auch nur einen Funken Hoffnung hatte. Aber dann dann sieht er es und dann spürt er es. Ich weiß nicht, an welcher Stelle, ob die Last schon abfällt, als die Sünden ihm vergeben sind, ob er da schon etwas merkt und spürt, aber dann geschieht das eigentliche Wunder, das, was sichtbar ist. Ich stelle mir vor, wie er anfängt, seine tauben Glieder zu bewegen, wie er merkt, es kommt etwas zurück. Wie er langsam seine Glieder schüttelt und sich fragt, soll ich es wirklich wagen, aufzustehen? Wie er es langsam realisiert. Und ich stelle mir vor, wie er da steht, unsicher, und dann noch einmal nach oben schaut. Noch einmal nach oben schaut zu den Freunden. Und was lag wohl in diesem Blick? Vielleicht, ihr verrückten, glaubenden Menschen, was habt ihr getan mit mir? Ich habe es nicht geglaubt. Ihr habt geglaubt für mich. Was habt ihr nur getan, ihr verrückten, glaubenden Menschen? Und ich glaube, dass es für jeden Einzelnen von uns schon solche Menschen gibt. Und dass sie uns einmal im Himmel um den Hals fallen werden, weil sie sagen werden, du verrückter, glaubender Mensch, mit dir hat mein Wunder angefangen. Du hast ja keine Ahnung, was du getan hast. Mein Wunder hat mit dir angefangen. Du verrückter, glaubender Typ, danke, dass du für mich geglaubt hast. Lasst uns sehen, wie die Geschichte weitergeht. erinnere euch noch das Ende einer anderen Geschichte oder den Fortgang einer anderen Geschichte schuldig. Katharina ist 17 und sie steht im Rotlichtviertel am Straßenrand. Es ist kein geschäftiger Tag, es sind nicht viele Junggesellenabschiede und andere Gruppen unterwegs. Es ist nicht viel los auf den Straßen, kein gutes Geschäft. Vor ihr steht jemand und fragt, was kostet eine Stunde? Und Katharina traut den Augen nicht, denn vor ihr steht eine Offizierin der Heilsarmee. Wie bitte? Was kostet eine Stunde mit dir? Katharina hat schon viel erlebt, aber das... Also erklärt sich die Frau und sagt, ich will eine Stunde mit dir reden, dir einfach erzählen von der Liebe, die ich im Herzen habe und die Liebe, die es für dich gibt. Was kostet die Stunde? Und Katharina, gut, es sind keine anderen Kunden da, was soll es schon kosten? Sie sagt ihren Preis, die Offizierin schluckt, aber sie zahlt und dann reden sie eine Stunde. Die nächste Stunde ist gratis. Und eine Geschichte von Katharina beginnt, in der sie trotz vieler Verletzungen und trotz vieler Hürden den Absprung schafft aus dem Rotlichtviertel. Eine Zeit lang noch versucht, anderen zu helfen und dann verschwindet, weil ihr Leben in Gefahr ist. Die Spur verliert sich, aber ihr Leben hat sich geändert. Durch die Verrücktheit einer Offizierin der Heilsarmee. Lass uns einfach zusammen stehen und in diesem Ring nach diesem Glauben, der uns so verrückt sein lässt und der uns die Kraft gibt, auch die Not zu tragen, der uns an die Wunder glauben lässt, lass uns das einfach zusammen tun und lass uns das im Lobpreis nochmal tun.
Thank you.
Wir sind eingeladen, unsere Hände hochzuhalten und die Lasten abzulegen. Wir sind eingeladen, unsere Hände hinzuhalten und uns füllen zu lassen mit dem, was uns Leben schenkt und was wir mit anderen teilen dürfen. Eingeladen sind wir an den Tisch des Herrn zu essen vom Brot des Lebens, zu trinken aus dem Kelch des Heils. Lasst uns beten. Gott, wir loben und preisen deinen heiligen Namen, dass du uns füllen willst mit der Kraft deiner Gnade, mit der Liebe, mit dem, was es braucht, um so ein verrückter Mensch zu werden, der ganz auf dich vertraut, der alles von Jesus und seiner Gegenwart unter uns erwartet und der die Welt und das Leben nicht scheuen möchte. Und doch um alle Ängste weiß, die es gibt und die immer wieder über uns herfallen, um alles Stolpern und nicht weiter wissen, um alle Not, die uns selber befällt, aber diese Not nicht nur anzuschauen, sondern sie immer wieder vor dir abzulegen und einen Schritt auf dich zuzumachen und die Hände zu öffnen, loszulassen und zu bitten, dass du uns füllst. So kommen wir und geben dir die Ehre und loben und preisen deinen heiligen Namen.
bitte euch aufzustehen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Es ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Sende herab deinen Heiligen Geist, dass diese Gaben uns werden zu dem, was Leben in uns wirkt, indem du selbst das Leben in uns hervorbringst. Wir beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns einander ein Zeichen des Friedens geben. Kommt, es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir bieten das Abendmahl, ihr wisst das, mit Oblaten und mit Wein, aber auch mit Traubensaft, wenn er uns ein Zeichen gibt. Wir sind heute nicht so viele in dieser Kirche. Ich schlage vor, wir bilden einen großen Kreis, der fängt hier oben an und geht über die Stufen runter bis unten. So bilden wir miteinander eine große Gemeinschaft, die das Mahl miteinander feiern. jetzt noch ein klein bisschen weiter, okay? Dann wird schon passen.